Ein Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training mit dem Host Arne Otte zu einer Episode, die ich schon eigentlich auch schon lange im Kopf habe. Haben wir gerade vorab schon mal ein bisschen drüber gequatscht, denn das Thema ist allgegenwärtig. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich natürlich selbst optimiert ohne Ende, ständig und immer weiter. Und dazu sind natürlich Zahlen, Daten und in Anführungsstrichen vermeintliche Fakten immer etwas, was man sich gerne anguckt. Und dann darüber entscheidet, ob man so weitermachen sollte, nicht so weitermachen sollte. Wir reden heute über Fitness-Tracker, Wearables, wie auch immer man das Ganze nennen möchte und versuchen euch mal einen kleinen Überblick zu geben, wie das Ganze für Athleten, Athletinnen, für Klienten nutzbar sein kann, wie eine Auswertung überhaupt Sinn macht, was man überhaupt auswerten sollte, darf, in welcher Position. Ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dazu habe ich die Katrin Kaiser auf der anderen Leitung quasi, die da bestens sich auskennt und jahrelang mittlerweile Erfahrung gesammelt hat. Katrin, erstmal lieben Dank für deine Zeit, dass du im Podcast bist. Und gib uns doch vielleicht mal zum Start so einen kleinen Überblick, wie du in diese Thematik überhaupt reingekommen bist, dass du da jetzt so tief drin steckst.
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und jetzt starte ich direkt mal rein mit meiner eigenen Experience. Und zwar habe ich, glaube ich, das getan, was sehr, sehr viele machen, gearbeitet wirklich bis zum Abwinken, habe immer gedacht, ich muss mehr tun und Stress ist irgendwie Status. Also je mehr Stress ich habe, desto erfolgreicher, desto besser und weniger Schlaf ist irgendwie besser. Und dann habe ich, obwohl ich sehr viel trainiert habe. Ich habe ausschließlich gesund gegessen. Ich habe sehr, sehr extrem darauf geachtet. Ich habe Nahrungsergänzung genommen. Ich habe Blutbilder gemacht. Ich habe im Endeffekt alles getan, was man tun konnte. Und ich war trotzdem saumüde. Ich habe extrem schlecht geschlafen. Und für mich war der Tag einfach eine riesengroße Herausforderung, weil ich nicht leistungsfähig war, was ich ja hätte müssen mit dem, was ich tue. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit Fitness-Trackern zu beschäftigen. Ich habe mir eine Garmin damals angeschafft und habe dann, ich glaube, dann ist mir das passiert, was allen passiert, die sich irgendwie einen Fitness-Tracker anschaffen und hoffen, es funktioniert irgendwie. Ich habe gedacht, es wird alles besser und es geht mir besser, aber es passierte nichts. Und dann ist der Fitness-Tracker erstmal, also die Garmin damals, wieder in die Ecke geflogen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das kann jetzt nicht sein, beschäftigst dich damit. Und habe dann angefangen, mich mit den einzelnen Werten zu beschäftigen und habe festgestellt, dass obwohl ich selber Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin und so weiter bin, ich mal gar keine Ahnung davon hatte. Also wie der Körper funktioniert, die Regularien dahinter, wie Regeneration funktioniert, was Schlaf mit mir macht, also auch fehlender Schlaf. Und wie der sich im Endeffekt auf meine Tagesleistung auswirkt, wie sich einzelne Gewohnheiten auf meine Tagesleistung auswirken, auf meinen Schlaf, auf meine Erholung. Und dann bin ich immer weiter reingegangen, habe auch selber das im Coaching angeboten, jetzt 3 Jahre fast. Und bin so tief in die Materie eingestiegen, habe sie danach vereinfacht für den Endnutzer, für den Einsteiger im Endeffekt und habe zugesehen, dass wir eine Möglichkeit an den Start bringen, dass wir einem Fitness-Tracker-Nutzer sehr einfach erklären können, wie er Schlaf optimieren will, Stress managen will, abnehmen will, sich auf einen Wettkampf vorbereiten will. Also diese Dinge, die einfach standardmäßig sowieso extrem beliebt sind.
Okay, quasi aus dem eigenen Schmerz heraus hast du gesagt, ich muss da tiefer rein, ich muss die Mechanismen dahinter verstehen, damit ich jetzt doch was aus diesem Datenwust, den ich da jetzt habe, machen kann.
Ja.
Und mich selbst aus dem Tief ziehen sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Und das hast du dann auch geschafft im Laufe der Zeit, wie man sieht natürlich, scheinbar.
ja, es ist Es ging so schrittweise. Ich hatte ja keine Orientierung. Ich musste ja irgendwie googeln oder mir das logisch zusammenbauen, wie das sein könnte. Und das ging dann so über einzelne Werte, dass ich immer erst gedacht habe, okay, du hast jetzt gecheckt. Du hast das Schlafgame jetzt gecheckt. Dann kam wieder irgendwas, was dann doch nicht passte. Also zum Beispiel die einzelnen Schlafphasen. Ich habe mich damals ewig an diesen Schlafphasen aufgehängt. Und dann jetzt, nein, nicht jetzt, vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren dann festgestellt, okay, das macht gar keinen Sinn, weil sie können nicht genau messen, es ist eine Schätzung, aber es gibt andere Werte, da kannst du dich schon dran aufhängen. Und zwar zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität und dass mein spätes Essen damals nicht unbedingt förderlich war für die Regeneration, auch wenn es gesund war.
Okay, genau. Das ist ja am Ende des Tages vielleicht auch etwas, wo man jetzt erstmal vorab drüber nachdenken kann oder drüber nachdenken sollte, warum man einen Fitness-Tracker überhaupt trägt oder nutzt. Mhm. Also ich glaube, viele, ich will niemanden hier unter was unterstellen, haben mittlerweile einfach einen Fitness-Tracker, weil wenn man Sport macht und sich mit seiner Gesundheit beschäftigt, ist es ja fast schon gang und gäbe. Also ich würde denken, die meisten denken, wenn ich das nicht ohne einen Fitness-Tracker mache, dann kann ich ja gar nicht bewerten, ob das, was ich mache, gut ist. Ich denke mal, das ist so ein Tenor, den man ganz oft hört.
Ja.
Also den höre ich auch so, in der Nachbarschaft. Ich natürlich so in meiner Bubble, wo natürlich nur Leute sind, die gerne und viel Sport machen. Die haben meistens einen Fitness-Tracker oder sind über die Phase hinaus und haben schon lange gar keinen. Die sind wieder beim eigenen Biofeedback. Ja, auch da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, der Fitness-Tracker ist im Mainstream angekommen. Wie ist da so deine Sicht der Dinge?
Also es gehört irgendwie mittlerweile zum Standard. Wer abnehmen will, fitter werden will, kauft sich in der Regel erstmal einen Fitness-Tracker. Das bekomme ich so mit. Und wir haben auf der anderen Seite die Entwicklung, dass wir eine Statusfrage haben. Also wenn du in höheren Bevölkerungsschichten alles, was irgendwie so Business-Optimierung, Performance angeht, sehe ich immer mehr, dass so ein Gruppenzwang entsteht, weil derjenige, der keinen Tracker hat, der signalisiert irgendwie, dass ihm sein Leben egal ist und seine Performance egal ist. Was man jetzt von diesem Trend halten mag, es ist jetzt total wertfrei, aber diese Entwicklung nehme ich gerade so wahr.
Genau, also dann sind dir deine Humankapital-KPIs nicht wichtig genug, also kann ich mit dir auch keine Geschäfte machen, kann ich mit dir nicht zu lange aufhalten, weil du bist quasi nicht wertig genug. Ne? Also du gibst nicht genug rein in deine eigene Selbstoptimierung.
Genau.
Kenne ich auch von Klienten. Ne? Also dass das natürlich so ein bisschen so ein Thema ist, wo man natürlich überlegen muss, da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht zu tief rein, weil sonst gehen wir jetzt absolut in die Makroebene rein. Ne? Ob man diese Selbstoptimierung des Körpers natürlich irgendwie wie ein Unternehmen angehen sollte. In gewisser Weise macht das natürlich Sinn, vielleicht für denjenigen, der noch gar nichts dafür getan hat. Aber ob es für den Unternehmer immer das Wichtigste ist, sich selbst zu skalieren, das bleibt mal dahingestellt. Ja? Da gibt es sicherlich einen Grenznutzen, wie man in dem Metier sagen würde.
Ja. Auf jeden Fall habe ich probiert.
Ja. Hast du probiert?
Ich habe das so ausgemaxt. Also und irgendwann bist du dann nur noch damit beschäftigt, dich selber zu verwalten und es hat einfach keinen Mehrwert mehr. Also ich denke, da kommen wir gleich nochmal auf den Punkt, wann dieser Punkt genau entsteht und wie lange man Fitness-Tracker und für welchen Zweck man sie überhaupt nutzen sollte.
Genau. Ich kann ja noch mal ganz kurz auch meine eigene Geschichte dazu wiedergeben. Ist vielleicht für alte Hörer des Podcasts interessant. Und ich bin mal gespannt, ob du das Gerät noch kennst. Also ich habe 2013 oder 2014 meinen ersten Fitness-Tracker getragen. Das war das Bodymedia-Armband. Da gab es noch gar keine Fitness-Tracker. Also es gab, glaube ich, schon Laufuhren, die natürlich schon so ein paar Sachen tracken konnten.
Ja.
Aber es gab nicht den Fitness-Tracker an sich. Und dann kam das Bodymedia-Armband. Das hast du am Oberarm getragen. Mhm. Ja, und hat, glaube ich, damals 200 € gekostet. Hat es auch als erstes so ein monatliches Abo, damit du überhaupt die Daten auswerten kannst über den Server. Oder du konntest es, glaube ich, ohne die Software kaufen für 1.400 €. Das war schon eine Ansage. Ne? Mhm. Also es war jetzt auch nur ein Armband mit einem kleinen Sensor drumherum. Ja. Halt, ne? Und die sind, glaube ich, auch 2015 oder 2016 wieder vom Markt verschwunden. Aber es war damals natürlich so etwas, was die Fitness und gerade so die Hypertrophie-Bubble sehr interessiert hat, weil jeder versucht hat, ohne Fettaufbau Muskeln aufzubauen. Ja, und da wurde dann ganz minutiös nach dem Body-Media-Armband, ja, nach der Kalorienmenge, die man jetzt am Tag verbrannt hat, versucht, irgendwie genau 48 Kalorien darüber zu essen, um den perfekten Muskelaufbau zu steuern. So, ja. Und das war natürlich damals die Traumvorstellung. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch für das, was viele Leute sich von einem Fitness-Tracker erhoffen, dass sie super akkurat sind, super valide Daten wiedergeben und dass man sich daraufhin quasi noch optimierte Entscheidung trifft. Ja, und ob das der Fall ist, das überlasse ich jetzt mal dir, was da so deine Erfahrungswerte sind.
Ja, ich kenne das selber auch noch. Ich habe das Spiel damals auch gespielt, auch mit dieser exakten Kalorienmenge. Ich habe mich alles abgewogen, also es war spannend. Habe aber dann festgestellt, dass bei mir persönlich passte das gar nicht. Von der Kalorienangabe her, also ich habe immer gemerkt, es war irgendwas stimmt hier nicht und ich bin zu wenig und also nein, ich bin im Defizit und ich habe extrem gehungert, mir ging es gar nicht gut und wollte das aber nicht wahrhaben, weil da stand, du isst das und das in Kalorien und ich habe das irgendwie als Wahrheit wahrgenommen. Und ich glaube, dass es bei Fitness-Trackern, wenn man die Werte nicht richtig einordnen kann, auch gerade so ein bisschen die Gefahr, weil diese Kalorienangaben sind einfach absolute Schätzungen. Es gibt bei Fitness-Trackern Werte, die sind valider als andere. Je direkter sie gemessen werden von den Sensoren, desto aussagekräftiger sind sie in der Regel, sofern das Gerät richtig sitzt und richtig messen kann. Und eine Kalorienangabe ist einfach ein geschätzter Wert. Das gehört, also die Kalorieneingabe gehört zu den Werten, die ich persönlich nicht überbewerten würde. Man kann sie nehmen als Trendentwicklung, dass man schaut, okay, ich bewege mich mehr, ich trainiere mehr und irgendwie entwickeln sich die Kalorienangaben oder der Verbrauch nach oben oder nach unten oder je nachdem. Aber ich würde sie nicht nehmen, um exakt genau das zu essen, was da steht.
Okay. Kann ich so wiedergeben. Ja, also es hat bei mir auch nicht funktioniert. Tatsächlich hat man, bei mir auch, habe ich immer eher zu wenig gegessen als genug. Ja. Ja. Und war vielleicht aber auch eine Phase bei mir auf jeden Fall, wo ich das sehr gut fand, weil ich dachte, Mensch, ja, immer gut in Shape, immer akkurater Körperfettanteil und wenn das Band das sagt, dann werde ich schon Muskeln aufbauen. Ne? Und so kann man aber natürlich dann auch sehr, sehr viel Zeit verschwenden, wenn man sagt, eigentlich will ich maximal Muskeln aufbauen. Ne? Da ist diese Fehlinterpretation dann natürlich so ein bisschen schwierig, sag ich mal so. Du hast ja schon gesagt, je nachdem, wie man den entsprechenden Tracker nutzt, kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben, was du da für Erfahrungen gemacht hast? Was gibt's da so für Fehlerquellen? Welche Art von Tracker sollte ich wie nutzen, damit es möglichst akkurat ist? Bevor wir gleich so mal in die Werte reingehen, die es da so gibt.
Okay, möchtest du jetzt eine Aussage haben, welchen Tracker ich wann nutze oder für welches Ziel?
Kannst also du welche auch, Ziele kannst es du auch. Gibt. Einfach mal so ein paar Beispiele geben, genau. Ne? Einfach mal so ein paar Beispiele geben.
Okay, also es gibt ja insgesamt Smartwatches, also Uhren, es gibt Armbänder und es gibt Ringe. Das sind so die Standarddinger, die eigentlich so jeder von den namhaften Herstellern kennt. Je nachdem, wie mein Tag aussieht, was ich für ein Ziel habe, kommt dann so der ein oder andere in Betracht. Und zwar Beispiel, wenn ich gerne Uhren trage, analoge Uhren, dann macht es nicht viel Sinn, mir da noch eine Smartwatch dran zu kleben oder sie an das andere Handgelenk zu machen. Es sieht einfach ein bisschen bescheuert aus. Dann macht vielleicht so ein Armband oder ein Ring mehr Sinn. Wenn ich beim Krafttraining gerne und viel mache, dann kann es sein, dass der Ring stört. Dann wäre eine Smartwatch oder ein Armband ganz gut. Wenn ich jemand bin, der keine Lust hat auf Bling-Bling, also dass ich ständig ein Display habe, dann sind die Armbänder oder der Ring wieder sinnvoll. Dann kommt es auch ein bisschen drauf an, was mein Ziel ist. Wenn ich den Fokus auf Recovery, also Regeneration, Schlafoptimierung, Stressmanagement habe, dann gibt es Hersteller, die also im Bereich Ring und Armband, die sind darauf ausgelegt, da ist auch die App im Endeffekt so aufgebaut. Und dann gibt es welche, die wollen, weiß ich nicht, Marathon, Ironman, Triathlon, irgendwas in der Richtung. Die brauchen einfach auch Support bei der Trainingsplanung. Und da sind dann zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal Beispiele, Garmin und Polar sehr, sehr gut. Ich habe allerdings auch Menschen kennengelernt, davon gibt es auch ein paar, die nutzen dann für das Training Garmin Polar, also die Smartwatch, und für die Auswertung der Regeneration, also Stress, Schlaf und so weiter, was damit dranhängt, und Gewohnheiten, dann eben ein Armband oder ein Ring, weil das einfach auch nachts angenehmer ist.
Auch der Use Case, wie man
Ja.
auf Neudeutsch sagen würde, einfach das Entscheidende und natürlich, wie sehr man investiert ist in seine sportliche Karriere, ne, und wie viel Geld und Zeit man natürlich investieren will, weil natürlich auch jedes Device natürlich Geld kostet und bei
Ja.
Umständen noch ein Abo sind, ne?
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, ich will diesen One-Stop, ja, dann überlegt man halt, okay, was kann halt alles so für meinen Bedarf und was, wo muss ich halt wirklich in die Tiefe gehen und sagen, genau, das eine ist fürs Laufen, das andere ist für die Recovery und das andere, also ich kenne Leute, die haben tatsächlich wahrscheinlich drei verschiedene Varianten.
Drei?
Und alles wird gleichzeitig benutzt. Ja,
okay.
Ja. Gut, weil eine Apple Watch oder so, die kannst du natürlich auch so einfach im Alltag tragen. Und die trackt ja auch noch deine Daten.
Ja.
Umständen.
Also ich möchte mal behaupten, 80-90% kommen mit Standardgeräten, also die alles abdecken, bestens klar. Bestens.
Ja. Genau. Wenn man denn, und da gehen wir jetzt, glaube ich, am besten gleich mal in die Tiefe, die Werte nutzt, die A für einen relevant sind. Ne, da muss man natürlich A einmal wissen, genau, was ist, wie du es eben schon angerissen hast, was ist überhaupt für mich wichtig? Oder
ja,
muss ich mir alles angucken von vorne bis hinten? Ne? Also wenn man mal reinguckt, gerade bei Apple oder so, da kannst du ja unendlich viele Sachen dazuschalten und sagen, ja, zeig sie mir auf täglicher Basis an, mit Tendenz
ja
an. Und dann kannst du dich natürlich auch ja 12 Stunden des Tages damit beschäftigen, was da nun mit passiert. Ja, du wirst aber nie schaffen, die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Bereichen zu verstehen, etc.
Ja, genau.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal den Durchschnittsmenschen nehmen, der ist sportaffin, der ist schon ein bisschen über dem Durchschnittsmenschen, dem ist Sport schon sehr, sehr wichtig, dem ist Longevity irgendwie wichtig. Welche Werte würdest du denn dort als wichtig erachten, dass man dort ein Auge drauf hat?
Ist derjenige Anfänger oder kennt der sich schon ein bisschen mit Tracking aus?
Der kennt sich schon ein bisschen aus.
Also, ich würde auf jeden Fall die Herzfrequenzvariabilität, also die HRV, Ruhepuls, das würde ich mit reinnehmen. Das Training. Ich würde auswerten, ob Cardio und Kraft, weil das einen Unterschied in der Regeneration macht. Schritte würde ich begleitend mit reinnehmen, Schlaf, Konsistenz und Dauer. Und subjektives Empfinden tatsächlich auch, weil es ganz wichtig ist, dass man die Zusammenhänge der Daten A, aber auch quasi lernt, wo diese Auswertung ein Ende, also ein Grenzen hat. Weil ich hatte zum Beispiel gestern, ich habe am Vortag, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Training. Und dann ist mir die Herzfrequenzvariabilität erstmal abgesackt und danach ist sie mir aber nach oben geschossen. Ich habe dann nochmal Training draufgesetzt. Das war aber falsch hoch. Das war dann eine Überkompensation des Nervensystems. Das heißt, ich habe mich eigentlich komplett zerlegt. Aber meine Uhr, also beziehungsweise ich habe ein Armband, hat mir gesagt, du bist top erholt. Es geht dir einwandfrei. Du hast irgendwie eine Regeneration von 98% oder so. Und ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Also die Interpretation ist dann in dem Moment einfach falsch. Und das sind einfach so Punkte, die sollte man wissen. Und weil man ansonsten, also jemand, der keine Ahnung hat, sagt, oh, ich bin jetzt 98% regeneriert, jetzt nächstes Training Vollgas, ne, wäre komplett das Falsche gewesen.
Genau, lass uns doch mal ruhig in das Thema so ein bisschen reingehen, in die Herzfrequenzvariabilität. A, weil ich glaube, dass viele jetzt schon irgendwie das Ganze schon mal gesehen haben und auch irgendwie wissen, rauf, runter, gut oder schlecht.
Mhm.
Aber was ist das Ganze überhaupt? Und warum ist das überhaupt ein Marker, der darüber Auskunft geben kann, ob ich leistungsfähig bin, nicht leistungsfähig bin?
Die Herzfrequenzvariabilität, die misst die Abstände zwischen meinen Herzschlägen. Je mehr Variation zwischen diesen Herzschlägen ist, desto entspannter ist mein Nervensystem. Und je mehr mein Herz wie ein Metronom, also gleichmäßig schlägt, desto mehr Stress habe ich im Körper. Das misst die Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, man kann grundsätzlich sagen, je niedriger, desto gestresster, je höher, desto weniger gestresst, mit gewissen Ausnahmen. Und die Herzfrequenzvariabilität ist im Endeffekt der Marker für, also um zu schauen, wie geht es dem System, also dem Körper. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Baseline, so nenne ich es mal, Durchschnittswert. Also es gibt keine wirklichen Normwerte, dass man sagt, von da bis da ist gut und dann ist schlecht, sondern da hat so jeder Mensch seinen eigenen Bereich. Das hängt vom Alter ab, vom Fitnesslevel, von verschiedenen Faktoren. Was man aber tun kann, ist, dass man die Entwicklung der eigenen Variabilität beobachten kann und schauen kann, okay, was hat denn jetzt einen positiven Einfluss? Also wann wird meine Herzfrequenzvariabilität besser tendenziell und wann wird sie schlechter? Und dafür gibt es bestimmte Dinge, die man ausprobieren kann, zum Beispiel das Essenstiming abends oder wann ich abends trainiere, wenn ich mir jetzt um 22 Uhr noch ein mega hartes Training gebe. Dann kann das sein, dass mir die Variabilität abschmiert über Nacht und meine Regeneration schlecht wird.
Wie du es ja auch schon mal berichtet hast zuletzt, dass das durchaus mal der Fall war. Sie dann aber akut wieder hochgeschnellt ist. Ja.
Ja.
Genau, kenne ich selber. Wie du schon sagst, es gibt natürlich die Ausnahmen und von denen muss man natürlich auch so ein bisschen wissen, dass sie da sind. Ne? Also so ein krasser Fall ist unter Umständen auch manchmal, wenn du krank wirst. Ja.
Ja.
Ne, habe ich vorher auch nie gewusst, kann die unfassbar hochgehen, erstmal hochgehen. Ne, du hast dann auf einmal einen 200er Wert und denkst, boah, so jetzt aber mal richtig. Heute schön 3 Stunden Beintraining und dann nochmal irgendwie eine schöne Laufeinheit hinterher, weil das muss ich noch ausnutzen. Du merkst aber vielleicht innerlich schon, dass irgendwie, ne, dass du irgendwie merkst, ach, keine Ahnung, der Hals kratzt ein bisschen oder whatever.
Mhm.
Also da in dem Fall ist es dann halt auch wieder ein Trugschluss unter Umständen.
Ja. Ja.
Ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Wert. Aus meiner Sicht, aus meiner Coaching-Erfahrung, der Wert, der aber am häufigsten eine Fehlinterpretation mit sich bringt oder von den meisten wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht genutzt werden sollte, weil sie vielleicht gar nicht so ein hohes Trainingspensum haben, dass das der wichtigste Faktor ist. Also wenn du 3-mal die Woche trainierst, dann wird die Regeneration höchstwahrscheinlich, wenn du nicht völlig wie der letzte Mensch schläfst und Stress hast, nicht der limitierende Faktor sein, ob du nun sportlich vom Leistungsfaktor nach vorne kommst.
Ja.
Unter Umständen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht im Coaching, dass in den meisten Fällen gar nicht das Training irgendwie jetzt der Faktor ist, der den größten Einfluss hat, sondern die Gewohnheiten. Also das waren Menschen, die haben ja 2-3 Mal die Woche trainiert oder gerade erst angefangen. Allerdings konnte man ihn, weil ja auch psychischer Stress, also im Job oder zu Hause oder mit den Dingen, die du tust oder nicht tust, die haben ja einen maßgeblichen Einfluss auf die Herzfrequenzvariabilität. Also einen wirklich, wirklich auffälligen. Wer ewig lange dann abends noch bei YouTube rumdaddelt oder Social Media, also gerade Social Media, E-Mails und so weiter, und diesen Cut nicht schafft, also um runterzufahren, das Nervensystem zu beruhigen, das sieht man in den Werten. Und da hat dieser Mensch gar keinen Sport gemacht.
Sehr, 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 sehr guter Punkt. Ne? Also der Konsum von sozialen Medien oder allgemein von Medien, der natürlich oftmals nur negativen Input gibt, denn die Welt brennt immer und immer doller. Und das ist immer das Gleiche. Und die Punchlines oder die Headlines, die müssen natürlich immer schlimmer werden, weil das die Aufmerksamkeit natürlich sehr, sehr geteilt wird, ne? Das einen hohen Wert hat. Also habe ich auch schon auf dem Podcast gesagt, ich habe seit 10 Jahren keine Nachrichten mehr gesehen und kein Radio mehr gehört.
Ich auch.
Seitdem ist vielleicht natürlich auch sportlich gesehen, aber sicherlich mein Wohlbefinden und mein Ruhepuls als auch meine Herzfrequenzvariabilität definitiv besser. Ja, also erster Input hier, ja, müsst gar nicht mehr Sport machen, sondern schaut mal, was ihr konsumiert und was hier oben reinkommt. Das kann schon sehr, sehr großen Einfluss auf diese Faktoren haben. Ne?
Ja, und das kann man sehr, sehr gut beobachten. Also je nachdem, wann zum Beispiel auch die Herzfrequenz dann runtergeht. Ne? Also der Körper braucht ja, um in den Tiefschlaf zu fallen, muss ja die Herzfrequenz absinken. Und wenn man sich dann bis kurz vorher Social Media oder Nachrichten gegeben hat, dann sieht man, dass der verzögerte Abfall ganz, ganz gut sichtbar ist. Das kann man damit auch sehr, sehr gut abbilden. Und ich habe beobachtet, dass wir erstmal die Basics verstehen dürfen, also die Grundlage, wie funktioniert der Körper, was hat das, was ich tue, für Einflüsse auf den Körper, bevor wir in irgendwelche krassen Trainingsplanungs irgendwas gehen können. Weil wenn diese Grundlagen nicht da sind und nicht verstanden werden, dann werden wir mit dem Rest komplett überfordert sein.
Ohne Fundament kannst du halt nichts drauf bauen. Ne? Das ist ja immer der Fall. Ne? Und vielleicht, da habt ihr mal im Hinterkopf, dass so ein Fitness-Tracker euch diese Arbeit nicht abnimmt. Ne? Diese fundamentale Arbeit ist die, die schmerzt, weil man sich natürlich auch irgendwie in den Spiegel guckt und sagt, ja, ist schon so, dass das Handy irgendwie doch noch am Bett liegt und ja, ist schon so, dass ich doch noch irgendwie bis um 12 meine Lieblings-Netflix-Serie gucke, auch wenn ich morgen um 6 Uhr hoch muss. Das ist auch alles nichts, was jetzt per se gleich irgendwie bewertet werden muss oder schlecht ist, weil jeder Mensch mit Common Sense, mit Menschenverstand weiß selber, dass das nicht der Weg ist. Aber der Fitness-Tracker zeigt dir das natürlich unter Umständen auf, ne? Dass genau die Tage, an denen du dich so verhältst, natürlich diese Werte schlechter ausfallen lässt. Und dann kann man natürlich, und da kommen wir dann, glaube ich, auch zum sinnvollen Anwendungsfall, sehen, dass diese Tendenzen halt schlechter werden, schlecht sind. Und man sich nicht gut fühlt, nicht vital fühlt, nicht leistungsfähig fühlt, sowohl mental als auch körperlich. Und daran dann natürlich geknüpft irgendwie Verhaltensänderungen hoffentlich als Resultat entstehen.
Ja. Ne?
Also das ist wahrscheinlich mit eins der wichtigsten Sachen. Du hast schon den Ruhepuls eben noch mit erwähnt. Ist das auch ein Faktor, den du als wichtig ansiehst?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also da kann man sehr, sehr viel ablesen, wie entspannt ein Mensch ist, tatsächlich auch wie trainiert er ist. Also wer viel Cardio macht, da siehst du das schon bei den Menschen, wie der auch nachts absinkt. Trainingssteuerung funktioniert damit sehr gut, aber eben auch die Belastung des Nervensystems, weil ja Herzfrequenz, Variabilität und Ruhepuls, die gehen ja, also das ist ja, ich wollte jetzt sagen eins, aber das wäre zu vereinfacht. Die haben ja grundsätzlich
Hand in Hand.
Genau, die haben grundsätzlich miteinander zu tun und deswegen kann man zum Beispiel am Anfang auch ohne Probleme sich einfach zum Beispiel auf Ruhepuls, Herzfrequenz, Variabilität, Schlafkonsistenz und Schlafdauer beziehen und kann erstmal daran rumexperimentieren, dass man schaut, okay, ich mache jetzt Gewohnheit XY und schaue, wie wirkt sich das aus. Also ich würde auf gar keinen Fall alles gleichzeitig umstellen und sagen, ab morgen wird alles anders, sondern bocke ich meine Liste mit 100 Dingen aus, die ich dann ab dann tun werde. Das wird natürlich nicht funktionieren. Und wir können am Ende auch nicht feststellen, was ist jetzt tatsächlich gut für mich und was nicht.
Weil natürlich alles miteinander verzahnt ist und das eine einen positiven Effekt hat, du aber dem anderen dafür quasi Props gibst und sagst, ja, Mensch, daran hat's gelegen, aber vielleicht war das gar nicht das Problem von Korrelation und Kausalität.
Korrekt,
dass man
das
nicht auseinanderhalten kann.
Ja.
Ist halt immer schwer in der Hinsicht, ne? Du hast ja jetzt auch schon den Schlaf angesprochen. Mhm. Und hast ja auch gesagt, die Dauer an sich, ne, die kann vielleicht so ein Gerät, glaube ich, ganz gut tracken, weil du dich nicht bewegst. Hast aber gesagt, die Schlafphasen, REM-Schlaf, Tiefschlaf, leichter Schlaf, da siehst du jetzt noch nicht so den durchschlagenden, sag ich mal, die durchschlagende Validität.
Ja, genau. Es wird geschätzt anhand der Bewegung, der Atmung und so weiter. Also das sind ja Sensoren am Handgelenk oder am Finger. Und wenn ich jetzt die Schlafphasen genau wissen möchte, dann brauche ich ja Sensoren am Gehirn. Also das geht ja rein logisch schon gar nicht. Es muss ja geschätzt werden. Und deswegen würde ich diese Werte einfach vernachlässigen. Also sie sind teilweise, wenn man sich ein wenig damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, okay, so man kann Dinge erkennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe extrem viel geträumt in einer Nacht und ich kann mich dran erinnern und ich sehe in dem Tracker, meine REM-Schlafphase war länger, dann kommt das irgendwie hin, aber ich würde mich niemals darauf verlassen, vor allem wofür?
Genau, weil am Ende des Tages stehst du morgens auf und fühlst dich entweder ausgeschlafen oder fühlst dich ja nicht ausgeschlafen.
Also es sollte auf gar keinen Fall jetzt darauf hinauslaufen, dass wir jetzt irgendwie damit flexen, dass wir jetzt die vorgegebene REM-Schlafphase exakt genau irgendwie erreicht bekommen, weil das ist einfach nicht möglich. Und wenn man mal unterschiedliche Geräte ausprobiert hat, dann sieht man auch, dass die Algorithmen und die Geräte diese Dinge einfach komplett anders ausschmeißen. Ich hatte zwischendurch meine Fitbit, eine Garmin und Whoop und alles Mögliche. Und da sind extreme Unterschiede in der Berechnung der einzelnen Schlafphasen.
Kenne ich auch. Also ich hab nur eine Apple Watch und da habe ich immer zwischen 3 und 4 Stunden Tiefschlaf. Ja, und wenn dem so wäre, ja, dann wären die anderen Schlafphasen viel zu kurz. Ja, und ja, die sind ja auch wichtig. Jede Schlafphase hat ja einen bestimmten Benefit oder eine bestimmte Anpassung, einen bestimmten Regenerationsprozess für bestimmte Prozesse im Körper. Und wenn ich so viel Tiefschlaf hätte, dann wäre das für diese Prozesse super. Aber ich habe keinen REM-Schlaf mehr und auch der leichte Schlaf hat seine Relevanz. Also ich poste das immer gerne mal bei Instagram in die Story und dann kriegst du natürlich auch mal super Interaktion, weil die Leute sagen, boah, ey, Wahnsinn, was ist das für eine App und wie kannst du so viel so tief schlafen?
Ja.
Und dann kannst du natürlich immer nur antworten, passt wahrscheinlich nicht. Ja? Und grundsätzlich wird das daran liegen, dass ich eh auch einen sehr, sehr niedrigen Ruhepuls habe und mich wahrscheinlich, wenn ich dann schlafe, überhaupt nicht mehr bewege, sondern so ein bisschen, ne, vampirmäßig da rumliege, aber das heißt nicht, dass ich tief schlafe.
Ja.
Also dass im Gehirn gerade der Tiefschlaf abläuft sozusagen.
Das habe ich auch schon gehabt, dass wenn ich einfach gelegen habe und ich habe nachgedacht und habe mich nicht bewegt, aber war total entspannt dabei, das hat der als Schlaf gewertet und ich hatte morgens eine Murder Recovery, dass ich gedacht habe, yo, und wusste aber, ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen, ne?
Ja,
aber also laut App dann so 7 oder so.
Ja, also ich glaube, was Schlaf angeht, die Zeit, die man im Bett verbringt, das kriegt das Gerät, glaube ich, schon sehr, sehr akkurat hin, einfach über die Bewegungssensorik. Das klappt schon sehr, sehr gut. Aber wie du schon selbst sagst, ob diese Phasen jetzt so genauso ausfallen, wie es jetzt in der Wissenschaft wahrscheinlich optimal wäre, das bleibt dann so ein bisschen wahrscheinlich dem Schlaflabor überlassen. Und genau, wenn man da so tief reingehen möchte, dann würde sich mir wieder die Frage stellen, hey, wenn du so viel Geld und auch Zeit aufwenden willst, wirklich dort zu schlafen, ja, und da wirst du nicht so schlafen wie zu Hause, dann ist das Ganze auch schon wieder hinfällig, ne?
Ja.
Wahrscheinlich.
Also was man machen kann, auch den Fall hatte ich zum Beispiel mal im Coaching, da hatte jemand keine Tiefschlafphase oder fast keine. Und das auf 2 Geräten, also 2 unterschiedlichen. Und für den war das dann auch für die Psyche extrem wichtig, dass er ins Schlaflabor gegangen ist, um das abklären zu lassen. Weil an der Stelle entsteht natürlich oder kann natürlich auch Angst entstehen, wenn ich jetzt sehe, okay, mein Körper regeneriert nicht, dann, wenn ich das nicht einordnen kann oder es ist sogar 2 Geräte sagen, dann ja, entsteht ja irgendwo auch Panik. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Und dann macht es schon Sinn, den nächsten Schritt zu gehen und das einmal genau checken zu lassen, damit sich der Kopf einfach wieder beruhigt, weil diese Panik kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Also dann wirklich nicht.
Das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Ja. Und die Angst vor der Angst sozusagen. Ja, und da kommen wir dann wieder auf das Thema von eben zurück. Ne? Wir wissen natürlich auch aus der Demenzforschung, wie wichtig Schlaf ist und wie wichtig bestimmte Schlafphasen sind, um dem Gehirn halt entsprechende bestimmte Regeneration zu bieten und bestimmte Abbauprozesse fortschreiten zu lassen. Genau, und wenn das dann da nicht steht, diese Schlafphase, dann hast du natürlich Angst irgendwie, ja, ich krieg die Krankheit.
Genau.
Und wenn dem so ist, ja, dann kann ich halt nur sagen, dann ist wahrscheinlich vielleicht aber auch eher der Weg, sich vielleicht aus dem Tracking erstmal rauszuziehen, weil du viel zu sensibel bist für diese Daten, ne? Weil du überanalysierst wahrscheinlich und eine Supersensibilität hast, was deine Körperlichkeit angeht, was auch überhaupt nichts Negatives ist. Das hat man unter Umständen einfach oder man hat es sich angeeignet. Da kann natürlich auch so ein Fitness-Tracker schnell, wie du es eben schon sagst, zu etwas werden, was noch mehr Stress erzeugt, noch mehr Druck erzeugt. Ich muss da gut performen, sonst bin ich nicht so gesund. Ich muss gesund sein. jetzt muss ich gesund sein, damit ich später gesund bin. Ne? Also
ja,
das ist
genau.
auch so was, was man öfter mal, immer öfter sieht aus meiner Sicht.
Genau. Und da ist dann eben diese Kompetenz, die Daten richtig einordnen zu können, extrem wichtig, weil die Angst oft entsteht durch Unwissen. Weil wir diesen Zahlen so viel Macht geben in unserem Leben, aber gar nicht wissen, wie sie entstehen. Und wenn wir wissen, wie die Dinge entstehen und wie sie wirken und zusammenhängen und wie wir sie beeinflussen können, dann sinkt so die wahrgenommene Gefahr oder dieser Druck, der daraus entsteht oder der daraus entstehen kann.
Genau, und das ist auch etwas, wo du jetzt für einstehst. Ne?
Ja,
also dass,
genau.
dass man unter Umständen auch einfach weiß und sich das auch professionell aneignen kann, wie ich diese Daten auslesen kann. Und der Podcast ist natürlich auch für viele professionelle Personal Trainer, Coaches hier, die ja tagtäglich mit diesen Daten arbeiten. Ne? Also je nachdem, welche App man fürs Coaching nutzt, werden diese Daten ja mittlerweile über Schnittstellen einfach übertragen.
Genau.
Und dem Klienten quasi einfach, ja quasi ohne Kontext, ohne Erklärungen, natürlich manchmal auch einfach hingeschossen, ne, weil es die App, weil da ein Häkchen gemacht wurde so. Und dann kommt
genau.
der Klient und sagt, guck mal hier. Und dann stehst du da und sagst, ja, das wollte ich dir gar nicht zeigen oder das solltest du gar nicht sehen. Ne? Und jetzt müssen wir das alles erstmal erörtern. Ne?
Ja. Ja, und es ist, das ist meine Erfahrung auch im Nachhinein extrem schwer, das rückabzuwickeln. Also es gibt ja für bestimmte für ein Sinken oder Steigen der Herzfrequenzvariabilität oder Auffälligkeiten gibt es ja in der Regel eine Ursache. Das heißt, wir haben ja immer dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Und wenn wir das rückblickend für, weiß ich nicht, 3 Monate oder 1 Monat betrachten, dann ist das fast unmöglich zu wissen, was ich an diesem Tag gemacht habe. Das heißt, wir haben das im Coaching dann so gemacht, dass wir die Menschen dazu genötigt haben, diese Werte morgens einmal einzutragen, händisch, wohlgemerkt, nicht automatisiert, damit sie sich mit den Werten beschäftigen. Und dann gab es eben eine subjektive Empfindensspalte, also mal einmal, bevor man in die App schaut, mal kurz checken, wer bin ich und wie fühle ich mich? Und irgendwann wird es dann immer genauer. Also irgendwann lernt man dann tatsächlich, also am Anfang geht das extrem weit auseinander und irgendwann lernt man dann aber das sehr, sehr gut einzuschätzen. Und dann noch Anmerkungen. Gab es Alkohol, Medikamente genommen, krank gewesen, ist das Kind ins Bett gehüpft, war auf einer Party gewesen, wer war gestern Abend irgendwie noch zu Besuch, spät trainiert, was auch immer. Also diese ganzen Dinge, die Einfluss haben, dass man die zuordnen kann und dann im Endeffekt die Verknüpfung herstellen kann. Das ist nicht möglich, wenn ich einfach nur automatisiert die Daten exportiere. Und also dann sind das Daten, aber was soll ich damit? Weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut. Und da entsteht ja dieses Unbewusste, von dem du gerade sprachst, ne? Dass man das einfach so durchrattern lässt und dann guckt man halt nach 3 Tagen drauf und dann, genau, ist halt irgendwie Holland in Not oder es ist halt alles super und sagt, hey Mensch, guck mal, letztes Wochenende Freitag bis Sonntag durchgefeiert. Guck mal, heute ist Dienstag, ist das super Werte halt, ne? So, guck mal. Komm, nächste Woche machen wir Donnerstag bis Sonntag. So. Ja, wenn man da nicht immer, genau, sich dazu schreibt, was war los, ne? Das ist natürlich etwas, was man im Coaching als Coach natürlich immer macht, ne? Dass man immer schaut, okay, wo ist da eine Korrelation, ne? Was gibt's da für Gründe? Und das als Kontext aufzeigen dem Menschen und dass er dann merkt, ah, okay, selbst auf den Trichter kommt, ah, verstehe ich, deswegen entwickelt sich das gerade so, deswegen entwickelt sich das so, das möchte ich aber so eigentlich anders haben.
Ja.
Genau. Und da ist natürlich dieses Automatisierte, diese Schnittstellen, Apple Health, dann hast du nicht gesehen, sehr, sehr komfortabel.
Mhm.
Aber sie schneiden dich noch mehr von deinem eigenen Biofeedback natürlich ab. Ne? Sie machen dich immer unbewusster.
Also was man machen kann, das Ziel ist ja am Ende des Tages, dass man nicht von den Fitness-Trackern abhängig wird und sie auch weniger braucht. Also wenn man sich einen Fitness-Tracker anschafft, dann würde ich dazu raten, einmal All-In zu gehen für 3 Monate, 6 Monate. Wirklich zu hinterfragen, welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf meine Werte? Was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht? Das alles zu dokumentieren und danach aber das Ganze entspannt anzugehen. Es sei denn, man hat irgendwie nächstes Projekt, dass man sagt, okay, ich bin bisher noch nie gelaufen und jetzt will ich einen Marathon laufen in diesem Jahr Und dafür braucht man es dann wieder, weil ich dann einen extremen Faktor habe, der wieder Einfluss auf meine Regeneration hat, wo ich dann wieder andere Dinge beobachten muss. Aber normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, also nach 3 Monaten hat das eigentlich jeder verstanden, wenn das richtig angeleitet wird, die Basics. Wenn sich dann gerade nichts im Leben verändert, reicht das.
Genau. Ja, also das sind ja auch immer so die Zeiträume, in der man in der Verhaltenspsychologie sagt, in der formst du dann neue Verhaltensmuster, die dann in eine Routine übergehen, für die du nicht willentlich Energie aufwenden musst, die dann einfach im Alltag stattfinden, ne, und nicht deine grundsätzlichen Kapazitäten, sowohl körperlich, aber vor allen Dingen von diesem Entscheidungsmuskel. Ne, also du hast halt nur so viele Entscheidungen am Tag. Und dann ist der Entscheidungstank leer und dann entscheidet das Leben über dich. Ne, das kennen wir beim Essen, das kennen wir bei den Entscheidungen über Gesundheit. Genau, und dann hast du da einfach die Werte, wo du sagst, okay, da habe ich vielleicht noch Probleme, da muss ich drauf achten, aber alle anderen, die werden sich dann nicht mehr groß ändern, weil dein Leben natürlich jetzt auch nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Job hast, wo du um 7 Zeitzonen reist, wahrscheinlich wird sich das nicht alles nicht mehr groß ändern, und das soll ja in gewisser Weise natürlich wahrscheinlich auch das Ziel sein, denn warum machen wir das Ganze? Wir wollen natürlich irgendwie gesund sein, jetzt akut in diesem Moment, aber vor allen Dingen langfristig. Und da wissen wir, dass je mehr Variabilität da reinkommt, also sowohl was Schlaf angeht, was Zeitzonen angeht, was Ernährung angeht, das nicht unbedingt sonderlich gut ist, sondern eine konstante Basis und der Körper weiß, womit er regenerieren, haushalten muss, das schon ziemlich gut ist für lange, gesund, vital Leben.
Ja. Und es gibt einem, wenn man die eigene Bedienungsanleitung erstmal, ich nenne es jetzt Bedienungsanleitung, erstmal so weit drauf hat, dass man so die Basics für sich kennt, es gibt einem Sicherheit. Was in extremen Situationen, wenn es wirklich anstrengend wird, und das werden wir nie verhindern können, wir können ein unfassbar geiles Stressmanagement haben und ganz toll vorbereitet sein, aber es wird immer irgendwas im Leben geben, was die Dinge verändert. Und wenn wir dann die Basics kennen und sie zur Gewohnheit gemacht haben und genau wissen, okay, die und die Routinen, die tun mir gut und die nicht so gut, dann ist das ein ganz, ganz entscheidender Vorteil.
Bleibt der Faktor überhaupt, ne? Wie du schon sagst, es wird einfach Momente im Leben geben, wo der Stress extern auftaucht und da hast du keine Handhabe drüber.
Ja.
Wir versuchen natürlich immer die Kontrolle über unser Leben und auch über unseren Körper so gut es geht zu haben, aber es ist am Ende immer ein Irrglaube.
Ja.
Also so schön es auch wäre, es gibt diese Kontrolle nicht, aber es gibt natürlich eine gewisse Resilienz, wenn man so möchte, gegen diese externen Faktoren, gegen Stress, der dann aufkommt und wie man damit umgehen kann. Und da können diese Werte definitiv natürlich kurzfristig Aufschluss darüber geben. Ne? Also es gibt ja einen Fitness-Tracker, der ist ja, glaube ich, ganz bekannt darüber geworden, ne? Dass ein ganz bekannter Basketballer sehr, sehr früh dieses Armband benutzt hat und zu einem gewissen Zeitpunkt einfach gesehen hat, dass seine Werte super schlecht geworden sind, auch zu Pandemiezeiten, ne?
Mhm.
Und dann schon gesagt hat, ey Mensch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich gehe heute mal nicht ins Training.
Ja.
Und das war dann halt wirklich der Pandemie-Corona-Fall. Und der hat dann gesagt, hey, guck mal, das habe ich früh erkannt, ne? Habe mich rausgenommen, regeneriert und so. Dann das ganze Team und so eine ganze Industrie dahinter, ne?
Mhm.
Also finde ich immer ein interessanter Fall für so einen Profisportler, der das dann natürlich auch irgendwie koppelt mit seiner Wahrnehmung vom Körper, ist das schon mal sehr, sehr Geiles. Ne?
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Es macht schon Spaß. Also ich merke es ja bei mir selber, wie das Management ein ganz anderes geworden ist, weil man also Zusammenarbeit mit den Zahlen und dem Körpergefühl wesentlich besser zielorientierter trainieren und handeln kann. Also das ist so mein eigenes Empfinden, weil ich bin ein datengetriebener Mensch und immer gewesen, und mich hat es immer so genervt, dass die Dinge, die ich ausprobiert habe, nicht richtig messbar waren, ob sie jetzt gut für mich waren oder eher nicht. Und das Heute weiß ich das, weil ich es ausprobiert habe. Also zum Beispiel auch in verschiedene Ernährungsformen. Also ich habe mit dem Fitness-Tracker geschaut, welche Ernährung tut mir gut, womit regeneriere ich gut. Das ist super spannend. Also man kann vom Prinzip her alles damit tun und alles damit abtesten für sich. Nur er ist eben nicht das alleinige Kriterium. Und das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und es gibt keine finale Wahrheit und es gibt auch nichts, wo man sagen kann, das gilt für alle Menschen. Also es gibt schon Annäherungspunkte, aber es gibt jetzt keine festen Regeln, sondern das ist quasi ein Learning by Doing und es ist ein Selbstexperiment. So würde ich es nennen.
Man bleibt auch immer das Selbstexperiment in dem Sinne und das ist auch, glaube ich, immer eins der wichtigsten. Ne, ist ja auch so ein Thema, das weiß nicht, ob es in anderen Sportbereichen auch so ist. Ne? Im Krafttraining ist natürlich so dieses wissenschaftliche Arbeiten, gerade in Deutschland, im Dachraum, natürlich ein ganz, ganz prominentes Thema.
Ja.
Was natürlich immer seine Limitation darin hat, dass die Menschen, die an solchen Studien teilnehmen, nicht unbedingt die Menschen sind, die sich mit Studien befassen und daraus sozusagen Rückschlüsse schließen wollen für ihre sportliche Karriere, weil das meist nicht so übereinkommt. Aber du bist natürlich in deiner eigenen Studie, immer die Person, wenn du das langfristig machst und auch diese Daten dann hast, jemand, der da natürlich Tendenzen sehr, sehr gut ablesen kann. Ne? Und wenn man dann ein zahlengetriebener Mensch ist, dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Ne? Also wenn du jetzt deine Daten der letzten 10 Jahre hast, ne? Ich glaube, ich habe meine letzten Gewichtsdaten der letzten 8 Jahre, 9 Jahre und kann genau sehen, wann ist das Gewicht, wie hochgegangen, runtergegangen. Das ist schon sehr, sehr interessant, als wenn man das einfach nur so vor sich hin gemacht hat.
Ja, ist tatsächlich so. Ja.
Okay. Genau. Du sagst ja auch, dass man unter Umständen, wie soll ich das sagen, als Coach, als Personal Trainer mit diesen Werten natürlich täglich konfrontiert wird. Von seinen Klienten, für einen selber. Was ist denn so dein Erfahrungswert? Wo darf man, sollte man überhaupt diese Werte interpretieren und aus dieser Interpretation Handlungsempfehlungen ableiten und wo vielleicht nicht?
Grundsätzlich würde ich auf keinen eingeworfenen Beitrag eines Klienten erstmal reagieren. Also schon reagieren und ihm sagen, du, kann ich gerade nicht so sagen, weil Kontext. Ein Einzelwert ist einfach nicht aussagekräftig und wir brauchen immer den Kontext. Das heißt, wenn ich einem Klienten etwas sagen will, dann brauche ich die verschiedenen Daten, das Wechselspiel und so ein bisschen auch den Verlauf und was dieser Mensch getan hat. Wenn ich jetzt einfach, Beispiel, ich war beim Personal Training und dieser Mensch hat mich gefordert. Und dann ist es aber so, dass der Klient dann abends beigeht und sich noch eine Packung Eis reinpfeift und bei Social Media rumdaddelt und sich noch einen Kriegsfilm anschaut und entsprechend schlecht schläft. Und dann wird am nächsten Tag dem Trainer die Schuld gegeben, das Training war zu hart und ich bin nicht leistungsfähig. Deswegen ist es extrem relevant, diesen Kontext zu sehen und diesen Menschen auch dazu, also den Klienten dazu zu animieren, dieses Projekt gemeinsam anzugehen und eben auch wahrheitsgemäß diese Muster zu erkennen, gemeinsam. Und eben auch Fragen zu stellen. Was hast du gestern gemacht? Wie ist dein Abend verlaufen? Und so weiter, um eben auszuschließen, dass es am Training gelegen hat. Wenn es am Training gelegen hat, dann hat das eine andere Voraussetzung für meine weitere Planung oder andere Konsequenzen, als wenn es nicht daran gelegen hat. Und das ist einfach extrem wichtig zu wissen, dass wenn ich mich auf Fitness-Tracker einlasse bei Klienten, dann sollte ich es vernünftig aufziehen. Ich sollte natürlich auch die Preise dafür abrufen und das als Zusatz irgendwie im Angebot separat mit integrieren, weil es ist einfach eine mega geile Zusatzleistung, wenn man es kann. wenn man es nicht kann, würde ich tendenziell die Finger davon lassen, weil ich sehe zum Beispiel auch oft irgendwelche Posts, wo damit geflext wird, dass die Regeneration mega geil ist, also durch die Bank weg immer 98% und ich mir denke, trainierst du eigentlich? Weil dann ist es ja normal, dass man Schwankungen da drin hat. Also wenn mir ein Personal Trainer, der mega gut in Form ist, über 4 Wochen hinweg eine Regeneration von 98% vor die Nase hält, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Weißt du, was ich meine?
Gebe ich dir absolut recht, natürlich. Ne? Also du musst schon irgendwann auch mal einen überschwelligen Reiz setzen und das wird natürlich auch einen Kostenpunkt haben und das wird deine Regeneration halt entsprechend als Kostenpunkt belasten. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, mal auch eine schlechte Recovery zu haben, weil du dann definitiv davon ausgehen kannst, dass der Reiz überschwellig war, jetzt die Regeneration fortschreitet, bis zum nächsten Training unter Umständen fertig ist und du noch eine Anpassung erfahren hast.
Ja.
Na, also das ist natürlich auch so ein Problem dieser Tage, dass du als Coach, als Personal Trainer nicht dem Irrglauben verfallen darfst, dass du dem Klienten immer alles recht machen musst, dass immer alles top laufen muss, dass diese Werte immer gut aussehen müssen, dann hast du noch nicht verstanden, dass du kommunizieren musst, was Erwartungshaltung sind und was realistische Mechanismen von Training sind, damit ein Mensch eine Anpassung erfährt, weil du dich das vielleicht noch nicht traust, weil du da noch nicht so weit bist, weil du denkst, ah, wenn ich das jetzt sage, dann denkt er, wir machen das nicht richtig, weil er es vielleicht noch nicht versteht. Na, das sind natürlich so Sachen, die aufkommen, aber die Wahrheit, die muss man halt immer aussprechen, ne? Und vor allen Dingen natürlich den Kontext geben.
Genau, und wenn ich einem Klienten sage, du pass mal auf, wir haben jetzt heute einen Trainingsreiz gesetzt für Muskelaufbau, damit du dein Ziel erreichst, es wird so sein, dass morgen deine Regeneration eingeschränkt ist oder beziehungsweise du bei den meisten wird das als gelber Bereich abgebildet. Wenn das so sein sollte, ist alles richtig, dann mach dir keine Gedanken. Wenn das nicht so sein sollte, dann passen wir nächstes Mal das Training an, dann müssen wir noch ein bisschen intensiver trainieren. Und wenn man den Klienten so mitnimmt und ihm voraussagt, was passiert, dann hat man auch nicht mehr diesen Angstfaktor. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe des Coaches. Und was auch noch ganz wichtig ist, bestimmte Medikamente senken oder erhöhen zum Beispiel die Werte falsch, künstlich. Das sollte ich wissen. Und das gilt es zu kommunizieren. Und es gilt auch zu kommunizieren, wenn wir auffällige Werte haben, dass wir nicht Arzt spielen. Und dass wir auch nicht Medikamente absetzen lassen und auch keine Diagnosen stellen, sondern dass wir im Zweifel immer an einen Arzt verweisen. Und das auch so kommunizieren, dass wir von Anfang an klarstellen, es ist keine medizinische Behandlung, es ist ein Coaching. Wenn mir irgendwas auffällt, dann werde ich dich darum bitten, das ärztlich abklären zu lassen. Und vielleicht wird es in 99% der Fälle zu viel sein, aber wir sind auf der sicheren Seite.
Wichtiger Faktor, ja, dass man genau auch weiß rechtlich und auch überhaupt, was darf ich halt entsprechend nicht, ne, ist auch so ein gutes Thema, Blutbilder, Röntgenbilder, MRT-Bilder, ne, also ich weiß nicht, wie oft mir Klienten dann schon gesagt haben, komm, ich schick dir nochmal mein MRT-Bild und ich schick dir nochmal meine Blutbilder der letzten 10 Jahre, und wo du dann wirklich auch sagen musst, ey, MRT-Bilder, du kannst sie mir schicken, ich kann sie mir angucken. Es kann sein, dass ich da natürlich irgendwas sehe und irgendeinen Kontext draus ziehe, aber ich kann dir daraus nichts ableiten. Mhm. Also das geht einfach nicht, weil ich kein Arzt bin. Ich bin schon gar kein Röntgenarzt. Ja.
Ja.
Sei dir darüber bewusst, dass du von diesen Menschen eine Handlungsempfehlung brauchst, die wir dann in unserem Kontext umsetzen.
Genau. Ja,
also wir sind Spezialisten für unter Umständen Körperveränderungen, ne? Je nachdem, was du für ein Coach bist. Du bist aber kein Experte. Du musst auch kein Experte sein. Ganz, ganz wichtig. Habe ich gerade erst ein Reel drüber gemacht. Du musst kein Experte sein für Ökotrophologie. Du musst das nicht studiert haben. Du musst nicht Biomechanik komplett durchdrungen haben. Du musst gewisse Sachen verstanden haben. Der Spezialist kombiniert diese Sachen, ja, die er von Experten bekommt. Diese Handlungsempfehlungen setzt sich für den Menschen individuell um. Ganz, ganz wichtig. Okay, genau. Und da ist natürlich auch so ein Fitness-Tracker etwas, der verschiedene Handlungsempfehlungen wahrscheinlich auch schon mittlerweile automatisch macht, ne? Durch KI, ne? Wird das natürlich immer vermehrter, dass diese Geräte schon, ob man es will oder nicht, unter Umständen einem schon irgendwas erzählen.
Ja.
Und dann kommt irgendwie die Frage, ey Coach, warum sagt der denn, wir sollen jetzt diese Woche langsam machen oder ich soll jetzt mal dies und jenes machen? Und du hast aber gesagt, wir geben diese Woche Gas. Na?
Mhm.
Weil wir viel mehr Kontext haben wahrscheinlich als diese KI.
Ja.
Unter Umständen.
Und das wird immer mehr kommen. Mit dieser Frage werden immer mehr Trainer auch konfrontiert sein. Und da ist es dann einfach auch ein bisschen relevant, wenn man dann zumindest sich passende Antworten zurechtlegt und auch dem Klienten nahelegt, dass es ist faktisch unmöglich, mit einem einzelnen Wert irgendwas sagen zu können. Es geht nicht, also weil der komplette Kontext fehlt.
Wenn du jetzt sagen würdest, jemand sitzt da jetzt und das habe ich halt im Coaching, ich coache halt auch Coaches und Personal Trainer, ja, die ganz oft da sitzen und sich das Gefühl haben, dass sie nicht kompetent genug sind. Also ihnen fehlt die Kompetenz, solche Werte selbst von einem Fitness-Tracker irgendwie zu deuten, da irgendwas abzuleiten, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie glauben, sie sind nicht Experte. Das Beispiel, was ich eben gesagt habe.
Ja.
Was würdest du denen anraten? Und ich glaube, du hast ja unter Umständen auch eine Lösung für diese Menschen, ja, um dort Kompetenz unter Umständen zu erlangen. Was kann man da machen?
Also natürlich habe ich eine Lösung. Wir haben genau für diesen Fall eine Fortbildung gebaut, eine 10-wöchige, wo es darum geht, Fitness-Tracker zu lernen, wie die messen, wie im Coaching umgesetzt wird, wie man im Endeffekt bei Klienten Schlaf optimiert, Stressmanagement und so weiter. Für die, die einsteigen wollen, gibt's ein E-Book. Das ist dann die kleine Variante mit den Basics. Das sind fast 200 Seiten schon mit Informationen, die ich so praktisch in den letzten 6 Jahren gemacht habe. Das hilft schon mal sehr weiter. Und vom Prinzip her ist es so, dass ich würde Fitness-Tracker-Coaching nicht integrieren, wenn ich keine Ahnung habe. Ich muss nicht zu 100% Experte sein, aber ich sollte mich mal mit den eigenen Daten beschäftigt haben, sollte mal die Zusammenhänge erkannt haben, um zu wissen, wovon ich spreche, sollte wissen, welche Werte ich ernst nehmen sollte und welche nicht und sollte mir so ein Grundgerüst aufbauen und ein Grundwissen zu Fitness-Trackern. Ich muss nicht wissen im Detail, ich muss nicht alle Studien gelesen haben, das muss ich nicht. Aber ich muss die Grundlage verstanden haben und ich muss verstanden haben, dass Fitness-Tracker anders auszuwerten sind als Variables, die den Anspruch haben, Einzelwerte maximal genau zu messen. Weil auch damit werde ich konfrontiert werden, dass ein Klient sagt, oh, es ist so ungenau und was machen wir denn jetzt und das kann ich ja alles nicht. Und ja, in einigen Teilen ist das tatsächlich so. Und da geht es dann darum, den Klienten abzuholen und ihn nicht da stehen zu lassen und sich selber als unwissend zu positionieren. Weil in dem Moment, wo ich keine Antwort darauf habe und ihn einfach damit stehen lasse mit seiner Aussage, gebe ich ja selber zu, ich habe keine Ahnung. Und er könnte recht haben.
Ja, und das ist ein Szenario, was eigentlich keiner haben möchte. Genau. Am Ende des Tages, ne?
Und sie sind nicht der Gegner. Also ich kann mich auch super gut ohne Fitness-Tracker positionieren, das kann ich tun. Nur dann sollte ich die entsprechenden Wordings vorbereiten und erläutern können, warum wir das gerade nicht tun. Oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als Personal Trainer, ja, mit einer Zielgruppe, die natürlich schon ein gewisse Kaufkraft braucht, dass sie unter Umständen nicht gerade wahrscheinlich einen Fitness-Tracker doch schon irgendwie attraktiv findet und da eine gewisse Affinität hat, die ist immer geringer, hatten wir zu Anfang das Gespräch. Deswegen, wie du schon selber sagst, wenn man da gut aufgestellt ist, kann man auch, und das wäre jetzt wieder auch aus dem Coaching-Kontext, natürlich immer ein wunderbares nächstes Angebot erstellen, um natürlich noch ein weiteren Coaching-Aspekt quasi zu haben und den auch zu verkaufen. Auch das für gutes Geld, weil es den Menschen, dabei geht es immer darum, wenn du eine Dienstleistung hast, auch aktiv etwas bringt. Ne? Es gibt ihm Sicherheit, es gibt ihm das Gefühl, dass du nochmal das Ganze reflektierst im Gesamtkontext. Und schon ist das eine Dienstleistung, die sehr, sehr wertvoll ist und dir natürlich auch wieder die Möglichkeit gibt, dich als Personal Trainer mit einem weiteren Angebot zu positionieren, was viele überhaupt nicht tun, ne? Weil Personal Training, Coaching, ganz oft Glaubenssätze herrschen, alle machen es so, ich mache es auch so. Ja. Personal Training dauert 60 Minuten, Online-Coaching kostet im Monat so und so viel Geld. Mehr darf es nicht sein, weniger darf es nicht sein.
Ja.
Ich darf das nicht pro Woche machen, ich darf das nicht in verschiedenen Modulen anbieten. Doch darfst du alles, solltest du auch, weil viele Menschen ganz, ganz verschiedene Angebote brauchen, ne? Und denkt mal, da sollte man drüber nachdenken. Und da ist, denke ich mal, euer Angebot etwas, wo man jetzt investiert, ne? Unter Umständen, dann aber natürlich auch wieder ja, ein Angebot erstellen kann, mit dem man sein Geschäft viel, viel breiter aufstellt und auch mehr Spaß an seiner Arbeit hat.
Ja.
Unter Umständen.
Gerade ist es noch ein schöner Wettbewerbsvorteil. Also wenn ich jetzt mich positioniere mit ich kann Fitness-Tracker und da ist irgendjemand, der möchte Geld ausgeben und hat eine Apple, ein Whoop oder sonst irgendwas, ich gehe doch zu dem, der mein Gerät mit auswerten kann. Also wenn ich schon die Wahl habe, oder?
Absolut.
Und irgendwann, aber das hattest du schon ganz gut gesagt, wird es dann so sein, dass die Fragen einfach immer mehr kommen und die Gesundheitsbranche aus dieser Nummer sehr wahrscheinlich nicht wieder rauskommt. Das heißt, wir brauchen diese Kompetenz als Grundlage für unsere Arbeit.
Ja, ist ja nur eine Frage der Zeit,
ja.
Wann die Krankenkassen etc.
Genau.
Irgendwie in das Thema einsteigen, wer wollen. Das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, ganz, ganz klar.
Ja.
Katrin, ich danke dir für deine Zeit. War ein schöner Überblick über das ganze Thema. Schöner Gedankenaustausch, mal Perspektiven ausgetauscht. Genau. Wer da jetzt Interesse hat, sich da weiter zu beschäftigen, findet ihr alles in der Beschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, ob ihr das Ganze hört, seht, wo auch immer. Genau. Hast du noch irgendwelche weisen Worte zum Ende, die du unbedingt zu dem Thema noch in die Welt hinausgeben möchtest?
Oh, na jede Menge,
gemein,
aber das,
ne?
das meiste haben wir tatsächlich angesprochen. Ja.
Glaube ich auch. Genau, also schaut bei Katrin vorbei. Findet ihr, wie gesagt, alles in den entsprechenden Beschreibungen. Und ich danke dir für deine Zeit, für den Input und hoffe, dass jetzt alle ihre Fitness-Tracker bewusster nutzen, ja, sinnvoller nutzen oder unter Umständen mal auch eine Zeit lang gar nicht nutzen und dann wieder nutzen, weil es wieder mehr Sinn macht, je nachdem, was für euch passt. Und ich sag in dem Sinne schon mal danke für euer Zuhören bis zu diesem Zeitpunkt. Danke dir, Katrin, für deine Zeit und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.